Ja, hallo. Ich hoffe, es kann mich jeder sehen und hören. Okay. Also wir haben hoffentlich unsere fünf Sinne beisammen. Das wäre gut. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Das ist normalerweise ja in unserem Körper angelegt, dass wir das können. Manche haben sogar einen sechsten oder siebten Sinn, sagt man. Die spüren Dinge intuitiv, so von innen heraus. Das kann man vielleicht nicht direkt den äußeren Sinnesorganen zuschreiben. Da ist noch was mehr da. Aber wir haben ja auch nicht nur einen Körper, wir haben eine Seele. Und die kriegt ebenfalls Dinge mit und spürt so manches, erstaunlicherweise. Ich gebe zu, da sind Frauen oft begabter als Männer. Ich staune da oft. Ob es noch mehr gibt? Jesus sagt in den Evangelien wenigstens fünfmal, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was wird er wohl meinen? Die beiden Brillenhalter rechts und links am Kopf? Ich vermute eher nicht. Jesus hat sich ja nicht mit Selbstverständlichkeiten abgegeben oder Plattitüden von sich gegeben. Der Ohren hat zu hören, und klar haben ja die Ohren da irgendwie dran. Und wenigstens fünfmal gibt es diese Aussage in der Bibel, sie sehen nicht mit ihren Augen, und hören nicht mit ihren Ohren und verstehen nicht in ihrem Herzen. Offensichtlich geht es dann nicht um körperliches Sehen und Hören. Uns geht ja auch nicht um eine Herzinsuffizienz. Da ist eine innere Dimension angesprochen. Schauen wir mal in Jesaja 42, da steht was ganz Merkwürdiges, finde ich. Da sagt Gott oder fragt Gott, wer ist so blind wie mein Knecht? Und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Wer ist so blind wie mein Knecht, so taub wie mein Bote? Da ist also einer taubblind. Geistlich taubblind. Gottes Knecht. Gottes Bote. Wer könnte dieser Knecht sein? Wer könnte dieser Bote sein? Nur einer? Der Prophet vielleicht? Oder das Volk Israel insgesamt, das Volk Gottes. Wie weit wird diese geistliche Taubblindheit verbreitet sein? Mich sprechen diese Zeilen besonders an, aus mehreren Gründen. Ein rein äußerer Grund ist, dass ich halt im Taubblindendienst engagiert bin. Das heißt, wir helfen Menschen, denen buchstäblich Sehen und Hören vergangen ist oder dies noch nie kann. Ein kleines bisschen weiß ich, was das bedeutet. Wahrscheinlich wird man sich als Sehender und Hörender nie wirklich reinversetzen können. Es geht nicht. Aber die haben 80% ihrer Sinneswahrnehmung eingebüßt. Was ist das für ein Leben? Einsam, gefangen in Dunkel und Stille. Ein Leben in Einzelhaft in der Dunkelzelle. Nichts mitkriegen, fast nichts. Es kann sein, ich sitze einen Meter neben einem Taubblinden und er kriegt nicht mit, dass da jemand ist, sondern kommt sich völlig allein vor. Abgeschnitten von den Mitmenschen und allen Informationen. Nichts sehen, nichts hören. Es kann sein, jemand hält einen interessanten Vortrag oder ihr sitzt hier und man kriegt null mit, dass da überhaupt irgendwas stattfindet. Nichts. Wenn die Musik laut genug ist, merkt ihr eine Vibration und denkt, irgendwas ist hier. Aber was? Keine Ahnung. Nichts sehen und nichts hören, ein furchtbarer Zustand. Wer ist so blind wie mein Knecht? Und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute, so blind wie der Knecht des Herrn? Ich denke, da geht es um eine Art geistliche Taubblindheit. Man kann taub und blind sein gegenüber dem, was Gott sagt und tut. Man kann taub und blind sein für Gottes Wirklichkeit und für die geistliche Welt überhaupt. Noch schlimmer, da ist jemand sogar Gottes Diener, Gottes Bote, Gottes Vertrauter. Und er merkt nicht, ob Gott da ist. Handy ist da. Und er sieht nicht, was Gott tut. Und er hört nicht, ob Gott redet und was er vielleicht sagt. Wie isoliert, wie abgeschirmt von der Wirklichkeit Gottes, vom Himmel, der uns ja umgibt, der ja da ist, der ja unter uns gegenwärtig ist. Oder auch nicht mitkriegen, wie die Finsterniswelt sich austobt und ihre Angriffe startet und man weiß nicht, warum es einem so geht oder anderen. Keine Ahnung, nichts. Was ist das nur für ein Zustand? Und das Schlimme, der betrifft auch mich. Taub und blind für geistliche Realitäten. Und ich vermute, ich bin da nicht der einzige Taubblinde in dieser Hinsicht. Auch hier in diesem Raum und unter den Frommen. Nach meinem Eindruck gibt es da viele Gläubige. Und manche wissen und merken nicht einmal, dass sie geistlich taubblind sind. Das ist noch schlimmer. Also sie leben wie ein körperlich taubblinder, der dann sagt, ich glaube nur an die körperlichen Realitäten, die ich anfassen kann. Mehr gibt's nicht, alles andere ist Einbildung und Humbug. Und so glauben manche oder viele, selbst fromme, ich glaube nur, was ich mit meinen fünf Sinnen irgendwie erfassen und analysieren und untersuchen kann und alles andere ist Humbug und gibt's nicht. Von Jesus wird mal berichtet, dass er jemanden heilt, einen Menschen, der blind und taubstumm war, wörtlich taubstumm. Da wurde ein Besessener, steht da, das ist schlecht übersetzt, wörtlich steht da ein Dämonisierter, also einer, der unter dem Einfluss dämonischer Mächte war, zu Jesus gebracht, der war blind und taubstumm, also dieser Dämonisierte. Und er, Jesus, heilte ihn, sodass der Blinde und Taubstumme redete und sah. In diesem speziellen Fall, ich denke nicht, dass das immer so ist oder gewöhnlich so ist, aber in diesem speziellen Fall hat eine finstere Macht verhindert, dass dieser Mann sehen, hören und sprechen konnte. Da stand sozusagen jemand auf der Leitung, auf dem Schlauch, auf dem Nervenkanal, da war was unterbrochen, ging nicht weiter, ging nicht durch. Könnte es sein, dass wir mehr oder weniger alle im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne, so eine Heilung oder so eine Befreiung von unserer geistlichen Taubblindheit bräuchten? Von unserer Taubblindheit Gott gegenüber und Gottes Reich gegenüber. Im 1. Korintherbrief steht, 2. Kapitel, der natürliche Mensch, der nur aus seinen natürlichen Sinnen lebt oder wörtlicher, der nur von der Seele gesteuert wird, der psychische Mensch steht da eigentlich, der nur von der Seele gesteuert wird, der vernimmt nichts, der nimmt nichts auf, der nimmt nichts an vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, dummes Zeug. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich untersucht und beurteilt und geprüft werden muss. Und im zweiten Korintherbrief lesen wir, der Gott dieser Weltzeit, und da ist in dem Fall mal Satan gemeint, der Gott dieser Weltzeit, eine interessante Bezeichnung, hat den Ungläubigen die Sinne, die Gedanken verblendet. Da steht eigentlich im Urtext blind gemacht, mit dunklem Rauch umnebelt, ganz wörtlich. Teufel, der wirft so Nebelbomben, schwarzen Rauch, da ist alles duster, man sieht nicht mehr durch. Das ist sein Geschäft. Also der Gott dieser Weltzeit hat den Ungläubigen den Sinn, den Verstand, die Gedanken verblendet, blind gemacht, verdunkelt, sodass sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi nicht sehen. Es bestätigt mir noch einmal, es gibt so etwas wie eine geistliche Blindheit. Zumindest bei den Ungläubigen. Aber vielleicht könnten wir auch davon befallen sein, ab und zu vielleicht wenigstens. Und im Epheserbrief lese ich, dass Paulus betet für die Gemeinde, also jetzt für Christen, für Gläubige, für Bekehrte, für Wiedergeborene, für Geisterfüllte. Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Erkenntnis, damit ihr ihn genau erkennen könnt eigentlich, das hat noch eine Vorsilbe, genau, gründlich erkennen könnt, so erleuchte er eure Augen des Herzens, damit ihr wisst, was die Berufung eurer Hoffnung ist und die überwältigende Größe seiner Kraft an uns, den Gläubigen. Da geht das noch ein bisschen weiter. Es ist also nicht selbstverständlich und es ist nicht automatisch gegeben, dass Christen gewisse Dinge sehen und erkennen. Sonst würde Paulus hier nicht drum beten. Könnte sich das Gebet sparen. Es gibt also Augen des Herzens und die können blind sein oder die können erleuchtet sein. Die können erleuchtet sein, mit Licht versorgt sein und sehen und sie können im Dunkeln sein und blind, ohne was mitzukriegen, ohne was zu erkennen und aufnehmen zu können. Und dann noch eine Stelle, ihr merkt, ich gehe durch die gesamte Bibel heute. Im Brief an die Hebräer steht mal, es ist von Vollkommenen die Rede, die durch Gewöhnung und Gebrauch geübte Sinne haben, Wahrnehmungsfähigkeiten, könnt auch übersetzen Sinnesorgane, zur genauen, gründlichen Unterscheidung von Gut und Böse. Da geht es auch nicht so um Äußeres, nur Sehen und Hören. Da geht es um viel mehr. Gläubige haben also so etwas wie geistliche Sinne für geistliche Unterscheidungen. Die können unentwickelt sein, wie bei Babychristen, da ist das normal. Und bei reifen Gläubigen, so steht es hier, sollten diese inneren Sinne durch langes und ständiges Training ausgebildet sein und funktionieren. Jedenfalls sollte das so sein. Es ist nicht erstrebenswert, dass wir im geistlichen Babyalter oder Kleinkindalter stecken bleiben. Dann wären wir nämlich geistlich behindert, wenn wir auf einer bestimmten Entwicklungsstufe etwa eines Kleinkindes oder Babys stehen bleiben. Das ist geistlich gesehen geistliche Behinderung. Neben diesen, ich sage es mal, normalen Sinnen für Christen, für reife Gläubige, für alle Christen, gibt es dann noch extra geistliche Gaben oder Geistesgaben oder Charismen. Die sind unterschiedlich verteilt, da hat nicht jeder alles oder immer. Und einige dieser speziellen Gaben bewirken auch, dass man erkennt, was nur Gott weiß, dass man hört, was Gott sagt oder dass man sieht, was Gott zeigt. Und dass man unterscheidet, was Gott unterscheidet. Das wären also dann etwa die Gaben der Erkenntnis und der Prophetie und der Unterscheidung der Geister. Das hat so nicht jeder und das möchte ich heute jetzt auch nicht so vertiefen, wäre ein extra Thema. Ich möchte auf das Normale kommen. Das Normale ist, wir haben als natürliche Menschen zunächst 5 normale Sinnesorgane körperlich, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Die ersten 3 Sinne nehmen schon aus der Entfernung wahr. Ja? Und die anderen beiden, da braucht es unmittelbaren Kontakt, also Geschmack oder Anfassen. Wir haben diese körperlichen Sinne des körperlichen Menschen. Dann haben wir weiter innen so etwas wie Sinnesorgane. Manche reden von einem sechsten oder siebten Sinn oder von Intuition. Da meine ich jetzt so seelische Fähigkeiten, die sind auch normal in uns angelegt. Wie gesagt, in Frauen oft ausgeprägter als in Männern. Und ganz innen ist unser Geist. Das ist nochmal etwas anderes. Es gibt in der Bibel so etwas wie den inneren Menschen oder den inwendigen Menschen oder den verborgenen Menschen des Herzens, sind verschiedene Bezeichnungen für dasselbe. Das ist so unser innerstes Zentrum, das mit Gott kommuniziert, unsere höchste Dimension. Und dieser menschliche Geist verfügt ebenfalls über so etwas wie Sinnesorgane. Der hat so etwas wie geistliche Antennen, die Dinge auffangen. Und so ein inneres geistliches Wahrnehmungsvermögen. Zumindest dann, wenn er erweckt ist. Ja? Wenn er tot ist, kriegt er nichts mit, wie der Körper auch, wenn er tot ist. Das soll vorkommen. Das heißt, unser Geist muss erstmal von Gottes Geist her ins Leben kommen. Der muss erstmal erweckt werden. Jesus sagt mal, ich umschreibe das ein bisschen, Menschen bringen nur Menschliches hervor. Also Fleisch gebiert nur Fleisch. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und wenn das alles ist, sagt Jesus, kann man das Reich Gottes nicht sehen. Nicht sehen. Was aber vom Geist geboren ist, vom Geist Gottes geboren ist, das ist Geist. Und wer von oben, so von Neuem geboren ist, wessen Geist durch Gottes Geist ins Leben gekommen ist, der hat Zugang zum Reich Gottes und der kann es offensichtlich sehen, weil der andere kann es nicht sehen. Und durch die Pfingsterfahrung, durch das Erfülltwerden mit Gottes Geist, gibt es da nochmal einen kräftigen Schub nach vorn. Da wird das nochmal ein Stück gesteigert, freigesetzt. Aber was wir zumindest brauchen, ist diese Geburt von oben, dieses von Neuem geboren werden, dieses Wiedergeborensein aus Wasser und Geist. Und was da geboren wird, ist zunächst ganz tief innen. Dieser innere Mensch hat etwas, was, ich sag mal, mit den äußeren fünf Sinnen korrespondiert, was da ähnlich läuft, ihnen entspricht. Es gibt also die Fähigkeit eines geistlichen Sehens, eines geistlichen Hörens, eines geistlichen Riechens oder Empfindens, eines geistlichen Geschmacks oder Tastsinns. Und diese Sinne sind sehr wichtig für das Leben des inneren Menschen. In dem Fall wichtiger oder dafür als die äußeren körperlichen Sinne. Wir alle kennen vermutlich Menschen, die arm dran sind, weil sie einen ihrer oder mehrere ihrer äußeren Sinne verloren haben. Ich habe schon manches genannt, also Gehörlose oder Blinde oder sogar Taubblinde. Und da fehlt etwas Entscheidendes im Leben. Das bedeutet Behinderung, das bedeutet Begrenzung, Einschränkung. Schon wenn der Geruchssinn fehlt oder der Geschmackssinn, machen wir uns oft gar keine Gedanken. Das macht viel aus. Das macht viel aus. Und das betrifft den inneren Menschen ganz genauso. Wenn da was fehlt, wenn das nicht arbeitet, wenn das nicht funktioniert. Und jetzt ohne geistliches Sehvermögen leben zu müssen, ist ein schlimmer Verlust, eine schlimme Begrenzung, Einschränkung. Oder wenn das geistliche Hören fehlt. Diese Fähigkeit, auf das einzugehen, was der Geist sagt. Der redet die ganze Zeit und ich bin taub und mache mein eigenes Programm weiter. Vertun wir viel Zeit und Kraft. Einer der wichtigsten Gebote, wenn nicht das Wichtigste überhaupt für Israel ist, höre Israel, höre. Damit beginnt alles, mit diesem Hören. Nochmal auf unsere beiden körperlichen Hauptsinne, Sehen und Hören. Betroffene sagen, der Verlust des Hörvermögens, also Taubheit, ist viel schlimmer als der Verlust des Augenlichtes, Blindheit. Machen wir uns als Sehende und Hörende oft nicht so klar? Betroffene sagen, Blind sein trennt von den Dingen und taub sein trennt von den Menschen. Durch Gehörlosigkeit ist die Kommunikation viel schlimmer gestört als durch Blindsein. Blinde kriegen viel mehr mit als sehen dürft, wie es dem anderen geht. Also das Hören ist geistlich gesehen das Wichtigste. Siebenmal steht in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das sind wieder nicht die Huthalter gemeint hier. Sondern es geht um ein geistliches Hören und es geht um geistliche Dinge, dass ich die mitkriege. Und diese Seligpreisung oder diese Aufforderung gilt für alle Christen aller Zeiten, aller Konfessionen. Es drückt diese Siebenzahl aus, auch durch alle Sendschreiben, durch alle Gemeindetypen hindurch und alle Gemeindezeiten hindurch. Wenn wir nicht die Fähigkeit haben, auf den Geist zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt oder dem Einzelnen, ist es eine ganz verzweifelte Situation. Und ich sage immer sehr offen, wir kommen so nicht durch die Endzeit. Wir kommen nicht durch, wenn wir nicht innerlich spitz kriegen, mitkriegen, was vom Geist ist und was nicht, was er will und was er nicht ist, was aus anderen Quellen kommt. Wir werden es nicht äußerlich unterscheiden können. Nur aus einem inneren Sehen und Hören heraus. Und ebenso kann es ein großer oder ist es ein großer Verlust, wenn wir kein inneres geistliches Gespür haben, kein Gespür so wie beim Riechen oder ja, dass man Dinge riecht, dass man wittert sozusagen. Man kennt das auch sonst im Alltag, ich rieche, ist was faul. Wir kriegen es intuitiv mit. Oder ich kann von Weitem riechen, dass da was nicht stimmt. Eine innere, intuitive Wahrnehmung. Und so gibt es auch eine Begabung, sozusagen geistlich etwas zu wittern, zu riechen, und das ist sehr wichtig. Es gibt in Jesaja 11 eine Prophetie, die sich in Jesus offensichtlich erfüllt hat. Ich lese zunächst mal nach Luther. Er wird Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, das sind die äußeren Augen gemeint, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, die äußeren Ohren offensichtlich. Das Wort, was hier Luther mit Wohlgefallen übersetzt, er wird Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, bedeutet zuerst im Urtext, Ruach steht da, riechen. Er wird die Furcht des Herrn riechen. Und das meint, er wird sie ganz schnell und direkt verstehen und aufnehmen. Er riecht die Furcht des Herrn, er weiß sofort und intuitiv, was der Furcht des Herrn entspricht, was Gott angemessen ist. Er weiß sofort, was Gott ehrt und was Gott groß macht und was nicht. Ganz schnell riechen, sofort auf der Stelle riechen, was der Herr will. Genau das war das und ist das Kennzeichen von Jesus. Und wie viel hat ihm das erspart, dass er gerochen hat, was der Feind vorhatte. Er hat sofort gemerkt, gerochen sozusagen, wenn Leute ihn reinlegen wollten. Sofort mitgekriegt. Oder wenn Petrus ihm etwas sagte, was gut klang, aber vom Teufel inspiriert war. Er sagte, geh hinter mich, Satan, zu seinem Chefjünger. Ja? Sofort spitz gekriegt. Und Jesus hat sofort gerochen, was der Vater wollte oder wenn Gott irgendwelche Dinge nicht wollte. Jesus erkannte sofort im Geist, was los war. Auch im Herzen der Menschen und auch in der unsichtbaren Welt. Es gibt Bibelstellen dafür. Ich will euch nicht alle jetzt verraten. Er sah, was Gott tut und was Gott getan haben wollte und er hörte, was Gott sagte und was Gott wollte, dass er es sagt. Johannes Evangelium immer wieder zieht sich durch. Und das macht einen wesentlichen Teil seiner Sendung aus, dass er so gelebt hat, gesehen, was Gott tut und es auch tut, gehört, was Gott sagt und es auch sagt. Und er wollte und konnte nichts sagen, was er nicht zuvor von Gott gehört hat. Und er wollte und konnte nichts tun, was er nicht gesehen hat, dass Gott es tut. Er lebte also aus dieser inneren Wahrnehmung heraus. Und dann sagt er am Ende, wie mich der Vater gesendet hat, so auf dieselbe Weise sende ich euch. Das heißt doch wohl, dass ihr es genauso macht. Könntest du doch nicht völlig anders abwickeln, als wie ich meine ganze Sendung erfüllt habe. Das wäre nicht die Entsprechung. Wie mich mein Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und genau dazu bekommt ihr meinen Geist, sagt er in diesem Zusammenhang, oder gebt ihn, teilt ihn aus, haucht sie an. Versteht ihr was? Oder an anderer Stelle, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich können wir eine Menge ohne Jesus tun, aber eben nicht das, was Jesus getan haben will. Das heißt, umgekehrt, mit mir, mit meinem Geist könnt ihr tun, wozu ich euch sende. Dass ihr das fortsetzt, was ich getan habe. Dass ihr in meiner Sendung geht. Also wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir in seiner Sendung gehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir das Reich Gottes, dass wir die Dinge Gottes, das, was Gott will, wahrnehmen. Und das ist wichtig, schnell riechen zu können. Betrifft auch unseren Geschmack, unseren Tastsinn, dass wenn wir mit etwas Kontakt haben, dass wir, was wir dabei registrieren und was wir dabei erfassen. Ich kenne Menschen, wenn die die Hand auflegen beim Segnen, dann wissen die ganz genau, ob sie schon durch sind im Gebet oder ob da noch was ist, was noch geklärt werden muss. Und die lassen so lange die Hand drauf, bis sie merken, jetzt ist das okay. Die haben so einen geistlichen Tastsinn. Das kann es geben. Muss nicht jeder haben, aber gibt es. Und das ist hilfreich. Es gibt einen sehr realen inneren Menschen, den Geistesmenschen, den geistlichen Menschen, der diese Sinne hat, geistliche Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Und das ist die Basis unserer geistlichen Fähigkeiten. Und ich möchte zunächst mal ermutigen, das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass es das gibt, dass das Realitäten sind und dass wir es ernst nehmen. Einfach mal ernst nehmen. Ich denke, viele von uns haben immer wieder mal innere Eindrücke oder sie spüren etwas und sie empfinden etwas. Und dann verwerfen sie es gleich wieder, weil es nicht durch die äußeren Sinne kommt, nicht so wie sonst. Und weil es nicht aus dem rationalen Denken kommt, sondern von innen. Und dann nehmen wir das nicht für voll oder schieben es gleich wieder weg oder registrieren es vielleicht gar nicht erst. Oder wir misstrauen dem, weil wir zunächst keine Erklärung dafür haben. Es nicht gleich einordnen können. Und hier müssen wir schlicht lernen und üben. Es gibt den inneren Menschen und der hat auch seine Sinnesorgane. Und wir dürfen und müssen lernen, diese Sinnesorgane zu benutzen. So wie unser äußerer Mensch lernen musste, die 5 äußeren Sinne zu benutzen. Das war nicht alles von Anfang an da. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an eure Babyzeit. Jedes Baby muss lernen, zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu tasten und diesen Reizen, diesen Impulsen eine Bedeutung beizumessen. Das ist tatsächlich ein unwahrscheinlicher Lernprozess. Bei einem Baby, das zur Welt gekommen ist, das geboren ist und sich nun zurechtfinden muss in dieser neuen Welt, müssen tatsächlich erst einige Pfade im Gehirn angelegt werden und dann festgetreten werden sozusagen, bestimmte Verknüpfungen erstellt werden, damit das funktioniert mit den Sinnen. Das geht durch Training. Und gerade bei Sehen und Hören hat unser Gehirn einen ganz hohen Anteil dran, dass wir das überhaupt mitkriegen. Das sind nicht nur die Sinnesorgane, das sind nicht nur die Augen und Ohren. Die machen den geringsten Teil aus, sagen Fachleute. Das meiste geschieht im Gehirn. Das Gehirn muss also da tatsächlich lernen und muss trainieren. Und diese Fähigkeiten können sogar wieder verloren gehen, wenn das nicht ständig geübt und praktiziert wird oder praktiziert werden kann. Es ist zum Beispiel ein Problem, wenn das äußere Gehirn nachlässt. Dann verlernt das Gehirn das Hören. Vor allem verlernt ist das Ausfiltern von Nebengeräuschen. Das ist ganz wichtig beim Hören. Und deshalb ist es entscheidend, ich mache jetzt keine Werbung, aber es ist entscheidend, mit dem Hörgerät nicht zu lange zu warten. Aus diesem Grund. Wenn das Gehirn erstmal wegen des Reizmangels das Hören verlernt hat oder das Ausfiltern von Nebengeräuschen verlernt hat, und wenn man dann erst mit dem Hörgerät kommt, wird es wesentlich schwieriger. Und kann vielleicht gar nicht mehr wirklich aufgeholt werden, weil es im Gehirn schon weg ist. Oder wieder mühsam antrainiert werden muss. Umgekehrt, durch meine Tätigkeit im Taubblindendienst kenne ich einen Therapeuten in der Frühförderung für hörsehbehinderte Menschen, der heilt blinde Babys innerhalb von 15 Minuten. Und das ist kein Zauber und das ist kein Schwindel. Die kommen zu ihm als blind, aber das stimmt nicht. Sie haben in aller Regel noch einen winzigen Sehrest, aber der ist so gering, dass sie damit nichts anfangen können. Da ist keine Verknüpfung im Gehirn. Was macht er? Er setzt diese Babys an einem wahnsinnig kontrastreichen Bild aus, also mit Leuchtstoffröhren oder irgendwelchem Zeug, was wahnsinnig hell und grell ist, und da sind sie gezwungen hinzusehen. Und dem Moment, wo sie hinsehen, macht das Klick im Gehirn und da wird die Verbindung geschalten und plötzlich sehen sie. Und dann wird dieser Sehrest, den sie haben, systematisch weiter trainiert, dass sie sich hier zurechtfinden können. Die sind dann nicht 100%, aber sie sind nicht mehr blind. Es liegt am Gehirn. Versteht ihr das? Und dasselbe gilt, denke ich, auch für unsere geistlichen Sinnesorgane. Also wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir ins Leben gekommen sind für Gottes Welt, dort in die geistliche Welt gekommen sind, sagt man so. Ja, wenn Gottes Geist gekommen ist, wenn wir ihn empfangen haben, wenn er unseren Geist erweckt hat, lebendig gemacht hat, dann erwachen unsere geistlichen Sinne. Und dann müssen wir lernen, diese Eindrücke, die durch sie kommen, zu verstehen oder wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Wir müssen diese Dinge, die dann kommen, lernen, erstmal zuzuordnen, einzuordnen, was das ist, damit umzugehen. Und dafür braucht es Übung und Training. Also das Erste ist, wir müssen wiedergeboren sein, so wie das Kind erstmal geboren sein muss, sonst geht da nicht los oder ganz wenig. Und dann kommt das Training, dann kommt die Ausbildung. So wie das Baby lernt, seine äußeren Sinne zu gebrauchen und dann immer sicherer wird und darin immer vollkommener wird. Dabei lernt das Baby auch durch Kommunikation mit anderen, mit den Eltern, dass es merkt, das ist das und das ist das, oder der Mensch. Ja, also braucht es einen Austausch mit anderen, alleine geht das schlecht. Ich denke, auch wir brauchen als Christen dann andere, wir brauchen die Kommunikation mit anderen, die uns dort helfen, wir brauchen dort Erfahrungsaustausch, das bedeutet das und das kann das bedeuten, dann nimm das mal ernst und das geht so lang. Ja? Es ist gut, wenn wir da auch einen geistlichen Mentor haben oder einen Seelsorger, wo wir diese Dinge mal besprechen können und einfach voneinander lernen können, das trainieren können. Wir brauchen Hilfen, diese Dinge einzuordnen und auch Hilfen für den Umgang. Weil wir sind ja noch auf der Erde, soweit ich hier sehen kann. Das heißt, das, was der Geist wahrnimmt, muss ja durch unsere Seele und in das Körperliche hinein, damit wir es irgendwie überhaupt spitz kriegen. Anders können wir damit nie umgehen. Also der Geist ist ja nicht unabhängig von Seele und Körper. Das heißt, es werden sich Dinge in unserem Körper und unserer Seele irgendwie zeigen. Und das müssen wir jetzt klar kriegen, dass da was vom Geist kommt und was das bedeutet. Wir müssen das also in Betracht ziehen, dass manche Dinge aus unserem Inneren kommen können. Und dann merken wir vielleicht, zum Beispiel bei bestimmten körperlichen Reaktionen, das liegt jetzt mal nicht dran, dass der Kreislauf spinnt oder irgendwas, sondern hier ist was anderes außerhalb. Hier läuft was in der unsichtbaren Welt und ich kriege das irgendwie mit. Dass da ein bestimmtes Lichtempfinden ist oder Empfinden von Finsternis oder Empfinden von Kälte, gar nicht so selten, oder von Wärme oder Energie oder irgendwas und dass ich dann lerne zu unterscheiden, ja, ich bin jetzt nicht krank oder irgendwas oder einer steht hinter mir, sondern hier ist was im Gange und dann will der Geist mich auf was aufmerksam machen, will mir was zeigen. Oder wenn da was in meinem Inneren auftaucht, irgendwie, das hat eine Bedeutung. Ich das vor mir sehe oder auch äußerlich vor mir sehe, was andere nicht sehen, das erstmal ernst nehmen und dann Erfahrung damit machen, austauschen Und dann werden wir immer erfahrener, geübter, vollkommener. Hebräerbrief, die geistlich Reifen, die geistlich Erwachsenen, die Vollkommenen haben durch Gebrauch geübte Sinne, trainierte innere Sinne. Und das schließt tatsächlich ein, ich sage das noch einmal, dass wir diese Dinge ein Stück trainieren müssen und lernen müssen dabei, dass wir da durchdringen. Das gilt sogar für den Gebrauch von Charismen und Gaben im gewissen Sinne. Jedenfalls kann es nötig sein, wir lesen das in der Bibel, wie zum Beispiel Gott den Jeremia da an der Schule nimmt. Da fragt er den Jeremia, was siehst du? Da sagt er, Mantelzweig. Nimmt er irgendwie wahr? Da sagt er, hast du richtig gesehen? Das bedeutet, ich wache über mein Wort. Mantel hat was mit Wachen zu tun im hebräischen Sprache. Fragt er nochmal, was siehst du jetzt? Da sagt er, na, ich sehe wie so ein Kessel, der vom Norden her überkocht. Sagt Gott, richtig, hast du geguckt? Das wollte ich dir zeigen. Das bedeutet, es kommt Unheil vom Norden. So hat Gott den Jeremia ausgebildet. Amos, Lismus ähnlich. Was siehst du? Und dann sagt er das und dann erklärt Gott das. Ja? Wahrnehmung, Auslegung. Also lernen, wenn da was auftaucht, ist das geistlich zu registrieren, ernst zu nehmen. Deswegen gab es Prophetenschulen. Hat man solche Dinge geübt. Aber es gilt für alle. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die äußere Wirklichkeit durch äußere Sinne aufnehmen, sondern dass wir auch die innere oder die geistliche Wirklichkeit durch unsere inneren geistlichen Sinne wahrnehmen. Und nur wenn wir das tun, können wir Jesus nachfolgen oder in seinem Reich leben und für ihn wirksam sein. Und da gibt es echt noch viel zu entdecken, glaube ich. Vielleicht brauchen wir sogar noch Heilung oder wir dürfen das täglich beten, so wie Paulus das auch gemacht hat. Gott, bitte öffne meine inneren Ohren und Augen. Öffne meine Herzensaugen, dass ich mitkriege, was hier ist. Setz du meinen geistlichen Tastsinn in Gang, meinen geistlichen Geschmack. Mein geistliches Riechvermögen, dass ich die Dinge mitkriege, die von dir sind oder auch die von deinem Feind sind. Das ist ein gutes Gebet für jeden Tag. Aktiviere das, Herr, in mir, dass ich das mitkriege. Und dann lasse uns Gottes Geist schmecken und sehen. Auch ein interessantes Wort, schmeckt und seht, geistlich, wie freundlich der Herr ist. Ich wünsche euch da viel gute Erfahrung.